Das Herz des Wals wiegt 500 Kilo, sagt Kari Kenel zum Kind. Der Wal liegt auf einem langen, mit Planen ausgekleideten Eisenbahnwagen. Und wäre das aufgerissene Maul nicht, das von Eisenstäben gestützt wird, könnte man meinen, das Tier schliefe. Wie ein riesiger, schwarzgeteerter Neger, lacht der Gemeindepräsident, dem das Dorf dieses Ereignis zu verdanken hat. Sein Arm verschwindet im aufgerissenen Rachen. Die Kinder an den Händen ihrer Mütter sind ängstlich, wissen nicht, ob sich das riesige Tier nicht doch plötzlich bewegt, aufersteht vom Tod, der ihm von Männern mit großen Harpunen zugefügt wurde. Tapfer schreien sie im Chor nach Mr. Haroy. Es hallt durch den Bahnhof, als würde eine Horde Wilder den Geist des toten Tiers beschwören. Das Kind schreit nicht mit. Wagt sich näher an den Leib, will dem Tier in die Augen schauen. In den Augen des Wals muss seine Heimat zu sehen sein, meint das Kind. Eine Landschaft aus Farben und Licht, mit geheimnisvollen Höhlen, von regenbogenfarbenem Licht durchflutete, moosüberwachsene Korridore, durch die ein Schwarm schwereloser, friedlicher Tiere dahingleitet. Ein ruheloses, einander umwerbendes Gedränge aus kühlen, wendigen Leibern. Aber in den Augen des Wals ist die Heimat nicht abzulesen, die das Kind meint. In den Augen des Wals sieht es die Augen seiner Widersacher und in deren Augen wiederum die Augen der Widersacher hinter diesen Widersachern. Ja, Millionen zurück und immer der lachende Töter hinter dem lachenden Töter hinter dem Töter. Ein Schachteltraum bindet das Kind an den toten Wal. In diesem Traum sind sie beide Gejagte. Das Kind findet sein Entsetzen in den Augen des Wals wieder, seine Angst und den hilflosen Zorn, der jedem Töter entgegenbrandet und doch, kurz vorm Zuschlagen, ungenutzt verebbt. Das Kind und der Wal sind eine Insel inmitten des Lachens und Schreiens. Die anderen hauen den Tier kameradschaftlich auf die präparierte Haut, stellen sich neben den Wal, ihn mit der einen Hand berührend, die andere in der Hüfte, als ob sie die Sieger wären, tun, als hätten sie das Tier erlegt, jeder den anderen in der Haltung übertrumpfend. Tun, als bedrohe sie das Tier noch immer, besonders die Kinder, die in gespielter Angst zurücktreten und wieder vorpreschen, Mr. Haroy skandierend um den Wagen tanzen, bis sie vom wütenden Gellen der Eltern zurückgerufen werden, sich anständig aufzuführen. Das sei ein feierlicher Augenblick. Aber die Kinder lassen sich nicht zähmen. Sie beschießen den Kadaver mit unsichtbaren Harpunen und können ihre Lust am eingebildeten Töten kaum unterdrücken. Bis der Gemeindepräsident in die Hände klatscht, weil er eine Ansprache halten will. Er wirft sich in die Brust, wartet, bis auch das übermütigste Kind an der Hand der Mutter den Mund hält, breitet die Arme aus. Als Dank für das Vertrauen der Gemeinde, der er seine Wahl verdanke, habe er diesen Anlass ermöglicht. Es sei ein hartes Stück Arbeit gewesen, die Veranstalter zu überreden, einen kurzen Halt in ihrem Dorf einzuschalten. Die Reiseetappen des toten Wals seien von langer Hand vorbereitet gewesen, aber er habe doch den Wunsch gehabt, der Dorfjugend diesen einmaligen Anblick eines Riesenwals von sage und schreibe. Er wiederholt sage und schreibe noch mehrere Male, 23 Metern Länge zu bieten. Man sei der Jugend etwas schuldig, wolle man sich ihrer als künftiger treuer Bürger vergewissern. Natürlich habe er eine bestimmte Summe aus der Gemeindekasse erbitten müssen. Einen nicht unbedeutenden Anteil habe noch Moritz Schirmer beigesteuert. Man solle ihn hochleben lassen. Sogleich brechen die Kinder in ein ohrenbetäubendes Gebrüll aus. Das mehrstimmige Hurra und Bravo wird von den Wänden zurückgeworfen, bis der Gemeindepräsident erneut in die Hände klatscht. Man solle nun auch der tapferen Männer gedenken, die diesen riesigen Wal erlegt und im Kampf mit dem Tier auf hoher See ihr Leben riskiert hätten. Der Wal wiege lebend ganze 55 Tonnen. 55 Tonnen geballter Kraft, der die mutigen Männer mit nichts als ihren Harpunen entgegengetreten seien. Aber der Mensch habe vom Herrgott auch einen Verstand mitbekommen. Der mache Wett, was ihm an Kraft fehle, um solch ein Untier zu erledigen. Schon wieder brandet der Beifall durch den Bahnhof, den nicht anwesenden Helden zu ehren und dem Verstand, den sie alle vom Schöpfer erhalten haben. Die Ehrung will kein Ende nehmen. Schulterklopfend feiert der Mut seine Stunde. Die sonst verschlossenen Gesichter leuchten dem Redner entgegen, der sich zufrieden die Hände reibt. Das Kind lässt die Hurrarufe, das Gejohle und Gestampfe hinter sich, hat sich an den Schulter an Schulter stehenden Dörflern vorbeigezwängt und den Bahnhof verlassen. Das Dorf war menschenleer. Unschlüssig blieb das Kind stehen, wusste nicht recht, welchen Weg es nehmen sollte. Im Chalet Idaho, wusste das Kind, wütete Frieda Kehnel mit ihren Pfannen, die einzige, die sich nicht zu der um den Wal versammelten Menge gesellt hatte. Das Chalet gehörte zu den besonderen Gefahrenzonen innerhalb der großen Gefahrenzone, in der das Kind lebte. Auch dann, wenn nur Frieda Kehnel anzutreffen war, die Pflegemutter. Ein langes Wort, denkt das mutterlose Kind, dem die vier Silben höhnisch durch den Kopf rollen, wie Marmeln in die falsche Richtung. Sind nicht aufzuhalten, die Silben im Kopf. Das Kind ist sich selbst ein vielfaches Wesen. Seiltänzerin, Menschenfresser, Rübezahl, Schneewittchen, Rosenrot und mehr. Der Trauer ist nicht standzuhalten, wenn dem Kind die Welt eindringt, die es nicht begreift. Dringt das Gift durch die Poren, durch alle Körperöffnungen, breitet sich fremde Welt aus im Kind, spürt sich das Kind zerfranst. Über dem Kind kreist ein Mäusebussard. Ein Krähenschwarm versucht, ihn mit schrillen Gezeter abzudrängen. Die Straße zieht eine schnurgerade Linie durch die Landschaft. Sie endet am Horizont. Durch die dünnen Schuhsohlen ist die Wärme des Asphalts zu spüren. Teergeruch vermischt sich mit dem Duft der blühenden Magerwiesen, die sich zu beiden Seiten der Landstraße ausbreiten. Gedankenlos kaut das Kind an einer Margaritenblüte. Der säuerliche Geschmack überzieht den Gaumen mit luftiger Haut. Lange wandert das Kind auf der Straße, und nun hat es den östlichen Rand der Harch erreicht. Hinter dem letzten Dorf sind links der Straße die Kiesgruben am Hang zu sehen, graue, ausgeschabte Wunden um einen schrundigen Krater verteilt, der mit milchig schimmerndem Wasser gefüllt ist. Auf der Wasseroberfläche schwimmt Abfall. Eine tote Ratte streckt ihren aufgedunsenen Bauch in den Himmel. Über den beiden Gruben erstreckt sich ein langer Hügelkamm, der fast zur Gänze für den Kiesabbau freigegeben wurde. Baustümpfe ragen in die Höhe und die gefällten Stämme haben eine tiefe Schleifspur in den Hang bis hinunter zur Straße gefressen. Das Kind sitzt am Kraterrand, die Füße baumeln über dem Wasser. Es könnte sich fallen lassen, denkt es. Das Wasser würde in die Lungen eindringen, ihm den Atem nehmen. Es hat gehört, dass man beim Ertrinken als letztes Musik hört. Und da es an Musikerinnerung keine große Auswahl hat, außer Pflegemutters Fern im Süd, vielleicht noch ein paar Kindermelodien, Zählreime und Spottlieder, ist das keine Verlockung. Träge schwimmt die Rattenleiche auf dem Wasser. Das Kind angelt mit einem Stock nach ihr, erzeugt immer größer werdende Kreise um den Kadaver. Er schlägt nach ihm. Er ist gleichgültig, ungenau. Und dann bricht plötzlich die Wut durch. Das Kind zerpflückt mit seinem Stock das Wasser. Die Ratte wird lebendig, schnappt mit ihren spitzen Zähnen nach den Füßen des Kindes, reißt ihren Raubtierrachen auf. Sieben Feuerzungen greifen nach dem Kind. Aus den Vorderbeinen werden grüne Drachenflügel und dann wächst dem Tier Kopf um Kopf aus dem Rumpf. Erst sind es nur große Beulen, die platzen, ledrige Köpfe freilegen, die sofort ihre Mäuler mit den sieben Feuerzungen aufreißen, auf das Kind starren, das ums Leben kämpft. Schwerfällig erhebt sich der Drache aus dem Wasser, zieht einen engen Kreis über dem Krater. Das Kind kann seinen fauligen Atem riechen und den ledrigen Geruch seiner schuppigen Haut. Der lange Drachenschwanz peitscht die Wassermasse, die jetzt über den Kraterrand schwappt, mit einer gefräßigen Wellenbewegung. das Kind erfasst, über ihm zusammenbricht, es in den Abgrund reißt. Und da will das Kind schreien, aber seine Stimme gehorcht ihm nicht. Es bleibt stumm. Verzweifelt greift es nach dem Drachenschwanz, zieht sich daran hoch, kriecht über den schartigen Kamm des Schwanzes zum Rücken, hält den Hals des Drachen umklammert. Und er schwingt sich mit dem Kind auf dem Rücken hoch in die Luft, die von Fabelwesen erfüllt ist. Ihr Kreisen erzeugt ein melodiöses Sirren, dass im Kind die Wut abstirbt wie ein dürrer Ast an einem noch gesunden Baum. Lächelt das Kind. Der Himmel ist ein blaues Land, grenzenlos. Das Kind kann endlich atmen. Höher und höher steigt der Drache. Das Kind schwimmt jetzt im gleißenden Licht der Sonne, fühlt sich in der Hitze gut aufgehoben, bis sich ein schwarzer Schatten vor die Sonne schiebt. Da fürchtet es sich einen Augenblick lang, denn es hat gelernt, dass Überraschungen meist aus dem Hinterhalt kommen, zuschlagen, ehe man sich's versieht. Doch dieser Schatten ist freundlich, ist der Wal, der sich in einem weiten, fröhlichen Bogen in die Höhe katapultiert und dann in einer eleganten Abwärtsbewegung am Rand des Horizonts verschwindet. Das Kind auf dem Rücken des Drachen kann den orgelnden Lockruf des Wals hören, kann an diesem Samstagnachmittag die Sprache der Wale verstehen. An diesem Tag geht das Kind nicht unter. Ein Wal und ein Drache haben dem Kind den Tag gerettet.